und weiß, das sollte da nicht sein. Und B, das hängt da schon ziemlich lange wahrscheinlich. Und wir gehen die Gespräche durch den Kopf und so mancher Blick wird dir klar. Oder du bist auf der anderen Seite, so wie ich kürzlich. Und nein, es war nicht im Kontext dieser Gemeinde. Da sprach ich mit einem Mann, der mir was total Wichtiges hat sagen wollen. Und ich hörte ihm zu. Das heißt, ich habe es probiert, denn dieser Mann musste kurz vorher niesen und ein Teil von dem, was da halt rauskam, war noch in seinem Gesicht. Und mir fiel es extremst schwer, mich auf das zu konzentrieren, was der Mann mir sagen wollte. Seine Botschaft wurde von dem überlagert, was mich als Zuhörer abschreckte. Seine Botschaft wurde von dem überlagert, was mich als Zuhörer abschreckte. Warum erzähle ich das so am Sonntagmorgen und laufe damit in Gefahr, dass sich so Bilder in eurem Kopf aufbauen, die vielleicht nicht ganz kompatibel mit dem Frühstück sind? Der Grund ist der heutige Predigttext. Er steht wieder im Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 1, die Verse 19 bis 27. Und wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 19 bis 27. Ihr sollt wissen, meine Glaubensgeschwister, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Denn der menschliche Zorn bewirkt nichts, was Gottes Gerechtigkeit entspricht. Darum legt ab alle Unsauberkeiten, Bosheit und nehmt mit Sanftmut das Wort an, welches in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen zu retten. Hört aber nicht nur das Wort, sondern setzt es auch in die Tat um, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer das Wort hört, aber nicht danach handelt, ist wie jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Er schaut hinein, geht weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand meint, er diene Gott und züge seine Zunge nicht, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Worum geht es? Um die Frage beantworten zu können, müssen wir an den Schluss des Textes springen. Die Stichworte sind: Wenn jemand meint, Gott zu dienen, oder er diene Gott, und ein unbefleckter Gottesdienst. Wobei mit Gottesdienst hier nicht so der Sonntagmorgen-Gottesdienst, also nicht nur gemeint ist, eher sogar weniger. Die ersten Christen nannten ihren Gottesdienst auch nicht Gottesdienst, sondern Versammlung, sondern ist es das, was ein Paulus meint mit, er schreibt da zu Römer 12, kannst du eine Folie weiter? Genau. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Die Leser von Jakobus waren Christen, die nach einer Verfolgung in alle Winde verstreut worden sind. Und zu ihnen sagt er: Da, wo ihr jetzt seid, wo ihr lebt, in euren Familien, an euren Arbeitsstellen, in euren Freundeskreisen, beim Nachbarn, während dem Familienfest, überall da ist Gottesdienst. Und Paulus erklärt den Korinthern in 1. Korinther 6, ihr seid der Tempel oder in unserer Sprache der Gottesdienstraum des Heiligen Geistes. Und Jesus wiederum gibt das Ziel von diesem Gottesdienst vor und sagt in Matthäus 5, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Leben, so wie wir sind, was wir tun, was wir sagen, wie wir auftreten, soll andere Menschen dazu bringen, dass sie anfangen, Gott im Himmel zu preisen. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, der andere Menschen in die Anbetung führt. Menschen sollen uns sehen und sagen, boah, wenn das Christen sind, dann muss ich diesen Jesus unbedingt kennenlernen, wenn schon seine Leute so sind. Wie genial muss er denn selbst sein? Das ist so ähnlich wie Menschen manchmal vor einem großen Berg oder anderen Naturwundern stehen und da gucken, staunen und dann sagen und so ein Gefühl bekommen, dass es da diesen großen, kreativen Schöpfergott gibt. Und übrigens ist das ja auch der Auftrag, den wir Menschen von Beginn an haben. Noch bevor Gott uns Menschen geschaffen hat, sagte er, lasst uns machen, Menschen, ein Bild, das uns gleich sei. Und später steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. An uns Menschen sollte die ganze Schöpfung erkennen können, wie Gott ist. Und noch mehr, wir Menschen sollten Gottes Stellvertreter hier auf Erde sein und in seinem Auftrag die Erde bewirtschaften und bebauen, so wie es Gott selbst gemacht hätte. Auch das schwingt in diesem Ebenbild mit. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht leider ganz anders aus. Das, was wir Menschen mit dieser Erde machen, ist ja nicht ganz so gottlike. Im Gegenteil, wir leben in dieser gefallenen Welt, einer Welt, in der es Leid gibt, Hunger, Tränen, Kriege, Katastrophen und noch viel weiteres Elend. Und der Ursprung von all dem liegt im Sündenfall. Den Moment, als der Stellvertreter die Position von Gott einnehmen wollte. Ihr werdet sein wie Gott, war die große Versuchung. Und der Mensch ist darauf reingefallen. Und seitdem ist die Sünde und mit ihr der Tod und das Leid Bestandteil dieser Welt und unserer Lebenswirklichkeit. Und nicht nur das. Der Mensch, wir haben die Fähigkeit verloren, konstant nach Gottes Willen leben zu können. Die Theologie bezeichnet diesen Zustand als non posse, non peccare. Die Nichtmöglichkeit, nicht zu sündigen. Hört euch dazu gerne nochmal die Predigt vom 9. Juli letzten Jahres an, auf der Homepage zu finden. Und trotzdem tragen wir Menschen immer noch diese Gottesebenbildlichkeit in uns drin. Wir nehmen jedoch davon Gebrauch, um weiter gegen Gott zu rebellieren. Was die größte Ehre des Menschen sein sollte, wurde zu seiner größten Schande. Aus der Ebenbildlichkeit Gottes wurde ein Zerrbild. Und das Ergebnis, das sehen wir ja jeden Tag im Weltgeschehen, dem großen Weltgeschehen und in unserem kleinen Alltag. Und dann kam Jesus, der uns zwei Dinge anbietet. Erstens, die Strafe für all das, was jemand als Zerrbild Gottes an Unheil getan hat, übernimmt er, das Kreuz. Und zweitens, er schenkt jedem, der ihn bittet, die Fähigkeit, wieder nach Gottes Willen leben zu können, als Ebenbild und nicht als Zerrbild. Zurück zu unserem Bibeltext. Wer sind denn diese Leser von Jakobus? Das sind Christen, also Menschen, die diese beiden Angebote angenommen haben. Und darum können an Jakobus und auch an Paulus seinen Lesern jeweils schreiben, euer Leben sei ein vernünftiger Gottesdienst. Und auf der einen Seite klingt das ja toll. Wir dürfen auf Jesus aufmerksam machen. Durch uns können Menschen in die Anbetung gebracht werden, näher zu Gott, dort, wo sie Leben finden. Das ist ja super, eigentlich. Aber es gibt noch die andere Seite, die Realität. Und da muss ich sagen, mein Leben, André, so wie ich bin, das führt Menschen, wenn überhaupt nur sehr bedingt, in die Anbetung. Ja, es gibt Eigenschaften von mir oder auch Dinge, die ich tue oder die ich sage, die wirklich auf einen Gott hinweisen, die ein Zeichen dafür sind, dass ich an einen großen Gott glaube, der die Liebe ist und der mich versorgt. Aber es gibt auch genügend Punkte in meinem Leben, die Gott eben nicht widerspiegeln, die Menschen nicht in die Anbetung bringen oder sogar vielleicht davon abhalten. Momente, in denen ich eher zäh als Ebenbild bin. Und ich vermute ganz stark, dass es jedem von uns so geht. In einigen Momenten spiegeln wir Gott wider, in anderen sind wir ein Zerrbild. Und da liegt eine Tragik drin. Denn wir haben ja eine Botschaft, die so wichtig ist. Wir dürfen Jesus widerspiegeln in Wort und Tat. An uns sollen unsere Nachbarn, Freunde, Vereinskollegen, Verwandten sehen, wie Jesus ist und wie gut es ist, mit ihm durchs Leben zu gehen. Doch manchmal kommt diese Botschaft nicht an, weil sie überlagert wird von etwas anderem. Und das kann bei jedem von uns etwas anderes sein. Das Ungute hat das Gute überlagert, wie bei diesem Mann vom Anfang der Geschichte, mit dem ich kürzlich gesprochen habe. Nochmal, und ich glaube, das kann man wirklich nicht oft genug sagen, Jakobus schreibt hier an Christen. Es geht nicht darum, ob du gerettet bist oder nicht, sondern wie sich dieser Glaube im Alltag auswirkt. Und jeder von uns hat eben diese Punkte, diese eigenen Punkte, in denen wir Jesus verzerrt widerspiegeln. Was kann uns helfen, mehr eben als Zerrbild zu sein? Und Jakobus gibt da seinen Lesern einige gute Tipps. Und er ist dabei sehr praktisch. Er schreibt in kurzen, knappen Sätzen. Und viele seiner Aussagen sind aus dem Buch der Sprüche und aus der Bergpredigt inspiriert worden. Und das kannten ja seine Leser, die Judenchristen waren. Und darum braucht er keine langen Erklärungen. Ihm reichen kurze Erinnerungssätze. Und die Leser wurden an das erinnert, was sie sowieso schon wussten. Und die ersten Sätze aus unserem Predigttext sind genau solche kurze Spruchsätze. Der Vers 19. Ihr sollt wissen, meine Glaubensgeschwister, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Ein Satz. So simpel und so prägnant und doch so wichtig. Und wahrscheinlich tauchen bei den Lesern von Jakobus direkt ähnliche Stellen aus dem Alten Testament aus. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Oder auch, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem Tod verderben. Und noch ganz viele andere Stellen findet man im Alten Testament. Und ich habe mir so überlegt, ob ich noch ein paar Gedanken dazu sagen soll. Darüber, wie wichtig es ist, dem anderen zuzuhören, also so wirklich zuzuhören. Nicht gleich eine eigene Antwort im Kopf zu haben, dass das ein Ausdruck von Respekt und Liebe ist und so weiter. Aber ich glaube, jeder von uns hier im Raum weiß das eigentlich. Und so ausdrucksvoll und prägnant wie Jakobus würde ich es eh nicht hinbekommen. Also, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt, oder gar in Zorn gerät. Vers 20. Denn der menschliche Zorn bewirkt nichts, was Gottes Gerechtigkeit entspricht. Und mit diesem Vers begründet Jakobus, warum Zorn nicht gut ist. Er entspricht nicht Gottes Gerechtigkeit. Und fällt euch dieses Attribut auf, der menschliche Zorn. Für Jakobus gibt es einen göttlichen Zorn und einen menschlichen. Während der Zorn Gottes, und in der Bibel gibt es ja einige Stellen, die davon sprechen, immer zum Guten führt, bewirkt der menschliche Zorn immer das Gegenteil. Eben zu dem, was nicht Gottes Gerechtigkeit entspricht. Und warum betont Jakobus das so? Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann bekommen wir einen Eindruck davon, wie wichtig diese Ergänzung von Jakobus ist. Denn immer wieder stehen Christen in Versuchung, ihren Zorn, ihre Wut, ihren Ärger, ihre Verletzung und auch ihre eigene Überheblichkeit als Gotteszorn auszugeben oder zu vertauschen. Und plötzlich sehen sie sich als Vollstrecker dieses göttlichen Zornes. Und das passierte zu allen Zeiten. Sei es die Sachsenmission nach Karl dem Großen, wer sich nicht taufen wird, wurde getötet. Oder die Zeit der mittelalterlichen Scheiterhaufen und der Inquisition. Der Nordirland-Konflikt, die Wiedertäuferkäfige in Münster und. Menschlicher Zorn, und sei er noch so religiös angemalt, wird nie Gottes Gerechtigkeit entsprechen. Egal ob physisch oder verbal. Wie viele Verletzungen haben zum Beispiel Christen homosexuellen Menschen zugefügt? Oder auch aktuell. Wer meint, mit Wut und Zorn gegen Politiker oder Andersdenkende vorzugehen, der tut nicht das, was Gottes Gerechtigkeit entspricht und wird zum Zerrbild. Für die Wahrheit einstehen, ja, natürlich, aber auf Gottes Art, nicht im Zorn. Und noch ein Wort an uns Eltern und auch an mich. Auch im Familienkontext ist Zorn immer falsch. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst, ist einer der besten Ratschläge, die uns Gottes Wort für Familien mitgibt. Nicht zornig sein, die Sonne nicht untergehen lassen über dem Zorn. Spricht sich leicht, aber ist manchmal total schwer. Und darum gibt uns Jakobus Hilfen an die Hand, wie das möglich ist. Und er spannt den Bogen weit über das Thema Zorn hinaus. Er sagt, Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt mit Sanftmut das Wort an, welches in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen zu retten. Legt nicht nur den Zorn ab, sondern alle Unsauberkeit und alle Bosheit. All das, was dich zu einem Zerrbild werden lässt, das ist der Zorn, die Lüge, die Lieblosigkeit, sexuelle Unreinheit, Geiz, Überheblichkeit und was es auch immer in deinem Leben im Moment sein mag. Und wie können wir das machen? Indem wir mit Sanftmut das Wort annehmen. Warum Sanftmut und welches Wort? Erst zum Wort. Ist es das Wort, das Kraft hat, eure Seelen zu retten? Es geht um die Botschaft von Jesus, das Evangelium. Du bist aus Gnade gerettet, dir ist vergeben worden. Auch all die Dinge, die dich zum Zerrbild haben werden lassen. Ja, es gibt immer noch Punkte in deinem Leben, die nicht zu Gott passen. Aber du bist geliebt und in Gottes Augen wertvoll. So wertvoll, dass Jesus starb. Und Timothy Keller drückt es mal so aus. In uns selbst sind wir sündiger, als wir es jemals gedacht haben. Aber in Christus sind wir geliebter, als wir es jemals zu hoffen gewagt hätten. Wenn wir uns nur auf unsere Fehler konzentrieren, dann laufen wir in Gefahr, verbittert zu werden und zornig. Denn Zorn entsteht aus einer Hilflosigkeit. Oder man verfällt in so einen Aktionismus. Ich werde mich ab heute bessern, ich mache mir jetzt Vorsätze, ich ändere mich. Und man merkt, man fällt doch eh nur immer wieder auf die Schnauze. Aber wenn wir auf Jesus schauen, auf das, was er für uns getan hat, darauf, wie wertvoll er uns sieht und wie er ist und wie er uns versorgen kann, dann wird uns das verwandeln. Nehmt das Wort mit Sanftmut an. Paulus schreibt dazu, der Herr aber ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Das alles kommt vom Herrn. Wenn du um Punkte weiß in deinem Leben, die eher zäh als Spiegelbild sind, dann verfallen keinen Aktionismus, sondern schau dir Jesus an. Such den Kontakt mit ihm. Lass dich verwandeln. Durch dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wie es Paulus mal ausdrückte. Und diese Kraft ist in euch eingepflanzt worden. Schau dir Jesus an. Und wie kann das geschehen? Eine der Hauptquellen, die wir haben, ist die Bibel. Um die Bibel werden wir nicht herumkommen, wenn wir Jesus besser kennenlernen wollen. Und der Heilige Geist gebraucht die Bibel, um uns zu verwandeln. Es gibt dieses Zitat von Gandhi. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um, als ob es nur ein Stück brilloser Literatur ist. Sonst weiter nichts. Und da sagt Gandhi, jemand, der die Kraft des Heiligen Geistes nicht kennt, aber die Bibel in Kombination mit dem Heiligen Geist. Kein Wunder, dass die Bibel in so vielen Ländern der Welt verboten ist. Lies die Bibel, studier sie, tauch in sie ein. Lernen Jesus immer besser kennen, wie er ist, was er tat, aber auch, was seine Werte und Vorstellungen vom Leben sind. Und lass dich dadurch verwandeln. Und beim Schreiben seines Briefes greift Jakobus immer wieder auf die Bergpredigt zurück und auf das Buch der Sprüche. Es gibt da ganz viele Parallelen. Und vielleicht ist das ja auch mal so eine Idee für deine Bibellese, mal diese Texte zu lesen. Und zusätzlich natürlich das gemeinsame Bibellesen mit Ewald. Wir starten morgen früh damit. Mit dem Danielbuch übrigens, auch sehr inspirierend. Aber ebenso die Hauskreise, Word by Heart, die Predigten. All die Dinge können dir helfen, Jesus besser kennenzulernen. Die Art, wie er denkt, über das Leben und über dich selbst. Und dadurch geprägt zu werden. Mir selbst geht es oft so, dass ich eine Predigt zum Beispiel höre und es mir dann so geht wie mit dem Mann, mit dem Spiegel. Ich gehe aus dem Gottesdienst raus und ganz schnell verblasst die Predigt. Und das ist einer der Gründe, warum wir die Predigten auf unsere Homepage laden, um auch sie noch während der Woche verfügbar zu machen. Nicht nur für die, die nicht da sein konnten, sondern auch als Reminder für das, was man vielleicht mitgenommen hat. Vers 22 bis 25. Hört aber das Wort nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Wer das Wort hört, aber nicht danach handelt, ist wie jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, geht weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter, der wird glückselig in allem sein Tun. Und nun sind wir endgültig bei dieser Nasengeschichte vom Einstieg. Jesus möchte uns verwandeln. Aber er tut uns dabei keine Gewalt an, sondern geht mit uns jeden Schritt. Wenn ihr beim Bibellesen oder in einer Predigt oder sonst irgendwo Jesus begegnet und Jesus dich auf einen konkreten Punkt anspricht, dann geh dem nach. Schau nicht übertragen in den Spiegel und mach einfach weiter wie bisher. Und manchmal kann ein Gefühl von, ich lese die Bibel, aber irgendwie Gott spricht gar nicht zu mir. Daher kommen, dass Gott schon längst geredet hat. Und es jetzt eigentlich an der Zeit ist, das umzusetzen. Und der Schluss gefällt mir. Der wird glückselig sein in allem seinem Tun. Jetzt. Gott ist der Schöpfer dieser Welt und er ist ein guter Gott. Er ist der himmlische Vater. Wenn er uns Sachen sagt, dann ist das gut für uns. Dann tut das gut. Dann ist das was ganz Positives in unserem Leben. Und darauf können wir vertrauen. Und am Schluss noch ein letzter Gedanke. Ich habe immer wieder betont, die letzten beiden Sonntage und auch heute, dass Jakobus hier an Christen schreibt, als an Menschen, die das Angebot von Jesus, von dem ich vorher gesprochen habe, schon angenommen haben. Wenn du es noch nicht hast, aber merkst, da gibt es Dinge in deinem Leben, die, bei denen du weißt, das passt nicht. Auch in der Art, wie du eigentlich leben willst, da gibt es diesen Gott und du möchtest ihn kennenlernen, dann sprich mich bitte nach der Predigt an. Es lohnt sich einfach, weil Jesus wirklich der ist, mit dem du gut durchs Leben und in die Ewigkeit kommen kannst, weil er dieser gute Gott ist. Amen.